Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Andreas Noller Mikrofon. Guten Morgen. Istanbul hat gefeiert in dieser Nacht die Wahl des Erdogan-Gegners Ekrem İmamoğlu zum neuen Oberbürgermeister. Doch der lange Arm Erdogans und seiner AKP hat die Türkei weiter im Griff. Das wird vielleicht heute auch in einem Istanbuler Gerichtsgebäude zu sehen sein. Beim Gezi-Park-Prozess beging gegen Osman Kavala und 15 Mitangeklagte unser erstes Thema. Um den langen Arm der Mächtigen geht es auch in unserem zweiten Beitrag. Die polnische Regierung möchte ihren Einfluss auf die Justiz ausweiten. Doch da hat der Europäische Gerichtshof ein Wörtchen mitzureden. Auch dazu gleich mehr. Und passend zum Wetter in dieser Woche hierzulande, der Blick auf die gleißende Sonne Südspaniens. Andalusien und das kostbare Wasser ist das Thema unserer Reportagereihe in dieser Woche. Es ist ein historischer Wahlsieg, den der Oberbürgermeisterkandidat der säkularnationalistischen CHP gestern in Istanbul gefeiert hat. Die AKP von Präsident Erdogan hat die Macht in der größten Stadt des Landes, dem Kraftzentrum der Türkei, nach einem Vierteljahrhundert verloren. Ekrem İmamoğlu.
Wir werden in dieser Stadt wahre Demokratie aufbauen. Wir werden in dieser Stadt Gerechtigkeit schaffen. Wir werden in dieser schönen Stadt, das verspreche ich euch, die Zukunft gestalten.
Der neue Oberbürgermeister von Istanbul. Doch der Wandel in Istanbul und der Türkei, er wird es schwer haben, denn noch hat die Opposition lediglich einige kleine Inseln der Macht erobert. Wie groß der Einfluss der AKP und von Erdogan weiter ist, könnte sich auch heute beim Prozessauftakt gegen den Kulturmäzen Osman Kavala und mehr als ein Dutzend Mitangeklagte zeigen. 6 Jahre nach den Gezi-Park-Protesten wirft ihnen die Staatsanwaltschaft vor, die Bewegung damals mitinitiiert und finanziert zu haben, um die Regierung zu stürzen. Die Opposition und ausländische Beobachter sehen in dem Prozess vor allem ein politisches Verfahren. Aus Istanbul, Karin Senz.
657 Seiten Anklageschrift. Die Staatsanwaltschaft Istanbul hat sich viel Arbeit gemacht, um zu zeigen, dass die Gezi-Park-Proteste ein Umsturzversuch waren. Demonstranten hätten Polizisten Blumen geschenkt, heißt es da zum Beispiel. Frauen hätten ihren Partnern mit Sexentzug gedroht, wenn sie nicht mit auf die Demo am Taksimplatz kämen. Ein deutscher Pianist habe ein Konzert gegeben. Für die Bundestagsvizepräsidentin und Grünen-Abgeordnete Claudia Roth ist das alles nur absurd.
Gezi war doch kein Umsturz. Die Gezi-Park-Bewegung ist entstanden, weil es viele Menschen gab, die wollten Bäume in der Mitte von Istanbul retten. Also das nennt man bei uns aktive Zivilgesellschaft. Das war so ein bisschen Woodstock mitten in Istanbul. Das ist doch nicht Putsch.
Claudia Roth kommt regelmäßig in die Türkei, auch jetzt zum Prozessauftakt. Der dürfe nicht wegen der Berichterstattung über die Bürgermeisterwahl in Istanbul untergehen. Osman Kavala sei schließlich ein international anerkannter Kulturmäzen und Gesprächspartner für europäische Regierungschefs wie Kanzlerin Angela Merkel. In der Anklageschrift findet sich auch ein Treffen Kavalas mit einem deutschen Diplomaten samt Foto, eigentlich ein No-Go. Und auch deutsche Stiftungen und Organisationen in der Türkei sind erwähnt. Das Goethe-Institut beispielsweise arbeitet bei mehreren Projekten mit Kavala und seiner Stiftung Anadolu Kultur zusammen. Nach der Anklageschrift war dem Institutsleiter Reimar Volker klar.
Also wir wissen jetzt definitiv, dass wir abgehört werden.
Unter anderem hat Volker gelesen,
dass über 1,5 Seiten ein Telefonat transkribiert ist, das meine Vorvorgängerin geführt hat mit Osman Kavala. Da ging es um eine Absprache, wann man sich trifft zu einem Abendessen. Das ist schon sehr irritierend.
Osman Kavala wurde im Oktober 2017 am Istanbuler Flughafen festgenommen, als er gerade von einem Treffen mit dem Goethe-Institut in Diyarbakir zurückkam. Seitdem sitzt er im Gefängnis. Seine Kollegin Asena Günal von Anadolu Kultur erzählt, es geht ihm trotz allem gut. Er war ja zuerst in einer Einzelzelle und hatte einen sehr kleinen Hof für den Hofgang. Seit einigen Monaten hat er die Möglichkeit, in einem größeren Hof andere Zelleninsassen zu treffen und mit ihnen zu reden. Den Großteil seiner Zeit verbringt Osman Kavala aber mit Lesen und Schreiben. Er hat einen Fernseher und schaut ab und zu auch mal einen Film. Er treibt auch Sport. So verbringt er seine Tage.
spor da yapıyor, kitap da okuyor, günlerini bu şekilde geçiriyor.
Reimer Volker, der Leiter des Goethe-Instituts in der Türkei, kann bei den Vorwürfen gegen Kavala nur den Kopf schütteln.
Es passt in einen größeren Kontext, nämlich der zunehmenden Kriminalisierung der Zivilgesellschaft. Und Osman Kavala, alles, was er an Arbeit gemacht hat, ja, der Versöhnung, der Zusammenarbeit, aber auch dem Kontakt nach Iran, nach Europa dient, und das in Zusammenhang zu bringen mit Umschutzversuchen, ist schwer nachvollziehbar.
Neben Osman Kavala gibt es in dem Verfahren noch 15 weitere Angeklagte, darunter Schauspieler, Anwälte und Journalisten wie Can Dündar. Er lebt seit knapp 3 Jahren in Deutschland. Bis auf Osman Kavala und einen weiteren sind alle auf freiem Fuß. Emma Sinclair-Webb von Human Rights Watch in der Türkei macht klar:
This is a case, you know, no court should ever have accepted.
Kein Gericht hätte die Anklageschrift zu dem Fall jemals annehmen dürfen. Was wir also erwarten, ist, dass die Klage fallen gelassen wird gegen alle 16 Angeklagten. Was aber auf jeden Fall passieren müsste, ist, dass die beiden Angeklagten, die noch im Gefängnis sind, rauskommen. Das wäre das Mindeste. Mit einem Urteil nach den ersten beiden Prozesstagen rechnen die wenigsten. Wichtige Prozesse mit internationaler Aufmerksamkeit ziehen sich in der Türkei oft über Monate.
Sie sollen versucht haben, die Regierung zu stürzen, sagt die Staatsanwaltschaft. Doch Beobachter sehen in dem Prozess gegen Osman Kavala und 15 Mitangeklagte vor allem ein politisches Verfahren. Karin Sens berichtete aus Istanbul. Die EU-Kommission hat schwere Geschütze aufgefahren. Ein Angriff auf die Unabhängigkeit der polnischen Justiz seien die mittlerweile gut ein Dutzend Gesetze zur Justizreform der Regierung in Warschau. Eine schleichende Demontage des Rechtsstaates. Doch die EU-Kommission ist in dieser Angelegenheit genauso Partei wie die PiS-Regierung in Warschau. Insofern ist ein unabhängiges Urteil aufschlussreich, dass heute die Richter des EuGH fällen werden. Nach allem, was bislang bekannt ist, werden sie sich auf die Seite der EU-Kommission schlagen und einen Teil der Reform als Verstoß gegen die Rechtsstaatsprinzipien werten. Jenen Teil, den die Regierung mittlerweile wieder geändert hat. An ihrem grundsätzlichen Ziel, mehr Kontrolle über die Justiz zu erhalten, hält die Regierung in Warschau indes fest, wie Deutschlandfunk-Korrespondent Florian Kellermann berichtet.
Die polnische Regierung hat nach und nach alle Bereiche des Gerichtssystems wesentlich verändert. Es begann mit dem Verfassungsgericht, dann folgte die ordentliche Gerichtsbarkeit. Das Verfassungsgericht ist nach den Reformen fest in der Hand von Richtern, die der rechtskonservativen Regierungspartei PiS gegenüber als loyal gelten. Der Bürgerrechtsbeauftragte der Regierung, Adam Bodnar, sieht die Entwicklung dort sehr kritisch. Es ist zweifelhaft, ob man das Verfassungsgericht heute noch unabhängig nennen kann. Es ist doch bezeichnend, dass die polnischen Richter heute den Europäischen Gerichtshof für eine neutralere Instanz halten und sich eher dorthin wenden, wenn sie eine Klärung wünschen. Das betrifft nicht nur medienwirksame Fälle, sondern auch, wenn sie zum Beispiel Bedenken gegen Regeln im Finanzsektor haben. Adam Bodnar hat sein Amt noch in der vorigen Legislaturperiode angetreten. Er gilt als Gegner der Regierungspartei PiS. Der Teil der Gerichtsreform, über den der Europäische Gerichtshof heute urteilen wird, betrifft das oberste Gericht, also die höchste Instanz in Zivil- und Strafsachen. Das Gericht in Luxemburg wird sehr wahrscheinlich entscheiden. Die Regierung darf nicht einfach per Gesetz das Rentenalter der amtierenden Richter herabsetzen. So wollte die PiS vor 2 Jahren den Personalaustausch am obersten Gericht beschleunigen. Allerdings hat sie auf diese Regelung bereits verzichtet. Ein eher kleines Zugeständnis angesichts der Fülle von Veränderungen, meint der ehemalige Verfassungsgerichtspräsident Jerzy Stępień. Auch ich kenne mich in den ganzen Gesetzesnovellen ehrlich gesagt nicht mehr aus. Jemand hat gezählt, dass es etwa 150 waren in den vergangenen 3 Jahren. Es herrscht ein riesiges Chaos. Und das ist wohl das Ziel der Regierenden. Niemand kennt sich mehr aus und die Regierung kann machen, was sie will. Ein Teil der Novellen dient unmittelbar dem Zweck, dass sich der Europäische Gerichtshof nicht mit der Gerichtsreform befassen kann. Fest steht dennoch, dass am Donnerstag ein weiterer wichtiger Termin in Luxemburg ansteht. Der zuständige Generalanwalt des Europäischen Gerichtshofs äußert sich zum Herzstück der polnischen Gerichtsreform. Es geht um den Landesjustizrat, der bei der Auswahl neuer Richter für ein Gericht eine zentrale Rolle spielt. Früher wurden seine Mitglieder von der Selbstverwaltung der Richter gewählt, heute vom Parlament, also de facto von der PiS-Mehrheit. Das polnische oberste Gericht, wo heute noch PiS-kritische Richter in der Mehrheit sind, hatte Luxemburg in der Sache angerufen. Mit der Frage, vereinfacht gesagt, ob die Neuregelung des Landesjustizrats nicht der Gewaltenteilung widerspricht. Daneben gibt es noch ein zweites, grundsätzliches Element der Gerichtsreform, in dem sich die polnischen Richter an den Europäischen Gerichtshof gewandt haben. Es erlaubt den Politikern nicht nur Einfluss auf die Auswahl von Richtern zu nehmen, sondern auch auf ihre tägliche Arbeit. Michał Laskowski, Sprecher des obersten Gerichts. Es gibt sehr ernsthafte Zweifel an der Neuregelung von Disziplinarverfahren gegen Richter. Vielen scheint, dass der Justizminister dabei eine übermäßig große Rolle spielen soll. Das Parlament hat am obersten Gericht eine neue Kammer eingerichtet, die sich nur mit Disziplinarverfahren gegen Richter beschäftigt. Justizminister Zbigniew Ziobro hat entscheidenden Einfluss auf die Richter der Kammer. Die Befürchtung lautet also, Ziobro könnte Richter, die sich bei ihm unbeliebt machen, maßregeln lassen. In dieser Frage wird der Generalanwalt voraussichtlich im September eine Stellungnahme abgeben. Die polnische Regierung weist im Übrigen alle Vorwürfe zurück. Es gehe ihr nur darum, ein gerechteres Justizsystem zu schaffen. Und dafür müssten auch Richter kontrolliert werden, sonst würden sie zu mächtig und deshalb zu selbstgefällig.
Der Streit um die umstrittenen Justizreformen in Polen geht in die nächste Runde. Deutschlandfunk-Korrespondent Florian Kellermann berichtete aus Warschau. Was wir in den kommenden Tagen hier in Deutschland erleben werden, extreme Hitze, eine Sonne, die ohne Unterbrechung vom Himmel brennt, ist für die Andalusier Alltag. Mit der Aussicht auf jährlich mehr als 2500 Sonnenstunden lockt die Regionalregierung die Touristen an. Doch kein Licht ohne Schatten, denn die extremen Temperaturen stellen die Frage nach der Wasserversorgung. Hier, wo der Gemüsegarten Europas unablässig nach Flüssigkeit dürstet. Andalusien und das wertvolle Wasser. Wir werden diese komplizierte Beziehung in dieser Woche in den Blick nehmen. Den Anfang machen die Mauren. In einer Zeit, als das Wort Klimawandel noch gar nicht erfunden war, haben die nordafrikanischen Stämme schon große Ingenieurskunst zelebriert, um das kostbare Gut dahin zu bekommen, wo es gebraucht wird. Hans-Günther Kellner über eine Vergangenheit, die auch Lehren für die Gegenwart bereithält.
Das hier ist die Quelle Fuente Grande. Die haben schon die Römer benutzt. Es waren aber die Mauren, die eine Artequia, ein Aquädukt, bis nach Granada bauten und dort Wasserspeicher errichteten.
Rafael Villanueva steht vor der großen Quelle der Fuente Grande. Er ist Lokalhistoriker. Von hier sprudelte einst das Trinkwasser für das bis 1492 von den Mauren beherrschte Granada, erklärt er. Die Ingenieurskunst der Mauren versorgte nicht nur die ornamentalen Springbrunnen im berühmten Alhambra-Palast, sondern auch das einfache Volk mit lebenswichtigem Wasser.
Die Bauten begannen unter dem Herrschergeschlecht der Ziriden. Die Almoraviden schlossen sie ab. Das war Ende des 11., Anfang des 12. Jahrhunderts.
Villanueva erklärt die aufwendigen Konstruktionen, die das Wasser von der Gebirgsquelle bis in die 12 Kilometer entfernte Stadt transportierten. Die arabischen Begriffe dafür, Acequia für Wasserkanal oder Archibe für Trinkwasserspeicher, sind in Andalusien immer noch im Sprachgebrauch fest verankert. Ein Zeichen dafür, wie eng die Kultur um das Wasser der Mauren mit dem heutigen Andalusien verknüpft ist. Gerade auf dem Land haben die Menschen noch heute solche Speicher.
Damals hatte die Stadt nur Wasser, wenn es regnete, oder das Wasser aus dem Darro-Strom. Wenn sie weiter wachsen sollte, brauchte sie eine zuverlässige Wasserversorgung. Dafür wurde ein enges Netz aus mehr als 40 öffentlichen Wasserspeichern aufgebaut. Davon haben wir heute noch 25. 14 davon waren für die rituelle Säuberung vor dem Gebet gedacht. Aber die meisten dieser Archives dienten der Wasserversorgung der Bevölkerung.
Der Gedanke hinter den bis zu 300 Kubikmeter großen Wasserspeichern ist derselbe, der auch hinter den heute 1200 Stauseen in Spanien steckt. In regenreichen Zeiten füllen sich die Speicher, die auch in Trockenperioden die Versorgung sicherstellen. Allerdings bleiben die Stauseen angesichts steigender Temperaturen und zurückgehender Niederschläge immer öfter trocken. So zuletzt 2017, dem zweittrockensten Jahr seit 1965. Ob auch die Wasserspeicher der Mauren manchmal trocken blieben, weiß Lokalhistoriker Villanueva allerdings nicht.
Gut, beginnen wir mit der Führung. Ich bin Carmen. Ich bin Biologin von der Universität von Granada. Wir sind hier im Carmen des Aljibe des Königs. Das Wort Carmen bedeutet Garten.
Die 32-jährige Biologin Carmen Hernández López steht vor rund 20 interessierten Andalusiern im Garten der Stiftung Granada und Wasser.
Hier lebte im 11. Jahrhundert König Bades aus dem Geschlecht der Ziriden. Er errichtete diesen Aljibe. Es ist der größte historische Wasserspeicher der Stadt.
Carmen betont, der ehemalige Palast habe sich im Laufe der Jahrhunderte enorm verändert. Die Orangenbäume böten nur noch eine wahre Erinnerung an die alten arabischen Gärten. Sie legt sich das schulterlange schwarze Haar zurecht, setzt ein sympathisches Lächeln auf und bittet die Gruppe für ein großes Modell des alten Granada.
Wenn ihr die unterschiedlichen Knöpfe drückt, blinken die Lichter der Aljibes, der Wasserspeicher, auf, die wir hier haben. Da, das größte Reservoir. Solche Speicher gibt es auch in allen Kirchen, weil Freitag dort der Tag für die Reinigung der Gläubigen war.
Und natürlich auch, weil fast alle Kirchen im Albaicin, dem alten arabischen Granada, einst Moscheen waren, ergänzen die Besucher. Carmen drückt weiter auf die Knöpfe des Modells, zahlreiche kleine Lichtpunkte blinken auf. Über eine schmale Treppe geht es dann in den Wasserspeicher hinab. Säulen und Rundbögen tragen die Decke. Wände und Böden seien regelmäßig mit Kalk ausgestrichen worden. Dies habe der Desinfektion gedient, erklärt die Biologin. Es war nicht die einzige Maßnahme, um das Trinkwasser reinzuhalten.
Sie hatten Wassertiere. Sie filterten die Unreinheiten aus dem Trinkwasser. Heute versucht man dasselbe wieder in der Alhambra. Dort wird heute geklortes Wasser in den Brunnen verwendet, aber darauf will man künftig verzichten. Sie suchen nun nach geeigneten Wassertieren, die die Schadstoffe filtern und sich auch von den Algen ernähren.
Auf dem Weg zum Ausgang wird Carmen noch einmal grundsätzlich.
Wasser war ein Geschenk Gottes, das man mit allen teilen musste. Wer Wasser verschmutzte, mit Wasser handelte oder es vergiftete, wurde hart bestraft.
Eine solche Kultur im Umgang mit kostbarem Wasser sei in Zeiten langer Dürreperioden auch heute wieder nötig, findet einer der Besucher und nickt nachdenklich. Es sei auch eine Frage der Erziehung.
Lebenswichtige Verbindung Andalusien und das Wasser, das war eine Reportage von Hans-Günther Kellner. Morgen geht es dann an dieser Stelle um die Fehlentwicklungen, denn auch die beste Ingenieurskunst kann nicht verhindern, dass immer mehr Seen in Andalusien austrocknen und Wasser immer kostbarer wird. Tag für Tag mit Andreas Mein und einem Gespräch mit der israelischen Publizistin und Pädagogin Anita Haviv über das Thema Antisemitismus in Europa heute. Am Mikrofon von Europa heute war Andreas Noll. Kommen Sie gut durch den Tag.